Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Treibstoff-Podcast. Es ist Anfang des Jahres 2019. Wir haben ein langes, spannendes Jahr hinter uns und endlich, es kommt mir auch wie Jahre hervor, sitze ich nicht mehr alleine hier auf dem Moderationsstuhl, sondern Janina ist auch wieder mit dabei. Nachdem du, liebe Janina, gefühlt Monate im Urlaub warst, will ich dich willkommen zurück heißen. Schön, dass du wieder da bist erstmal.
Das freut mich auch. Schön, dass ich wieder mit dabei bin, Michi.
Genau, du kannst uns ja mal in einer Sonderfolge von deinen Abenteuern in Südostasien erzählen, was du da aufgenommen hast, erlebt hast und so weiter.
Ich musste aber noch richtig stellen, ich war in der Tat nur 3 Wochen weg und habe sehr viele andere Podcasts zwischendurch gehört, um mich inspirieren zu lassen.
Aber schau mal, während du 3 Wochen weg bist, sind ungefähr 10 Folgen entstanden oder so, das heißt, oder vielleicht ein bisschen weniger, das heißt, für unsere Hörer warst du monatelang weg. Und deswegen schön, dass du wieder da bist. Aber wir sind nicht nur zu zweit, sondern wie meistens haben wir auch einen Gesprächspartner dabei, der uns ein bisschen Output aus einer anderen Welt als News aktuell oder Vietnam gibt. Und heute ist das der Daniel Atala von Pixum. Moin Daniel, schön, dass du heute da bist.
Hallo Janina, hallo Michael. Vielen Dank, dass ich heute mit euch sein darf. Freue mich sehr auf das Gespräch und ein tolles Jahr liegt hinter uns. Wollen wir mal schauen, wie es nächste wird, oder?
Volle Kraft voraus in 2019.
Genau. Wir haben ja immer verschiedenste Persönlichkeiten aus der PR, Marketing, Medien und Startup-Welt zu Gast in unserem Podcast. Und da interessiert mich immer so ein bisschen, wie unsere Gesprächspartner einzuordnen sind. Bist du selber auch ein Podcast-Hörer eigentlich? Ist das für dich ein Thema?
Ja, muss zugeben, dass das ein bisschen sich abgeschwächt hat, als die Podcasts, das ging ja relativ zeitgleich mit dem ersten iPod, der so rauskam von
Mitte
Apple.
Mitte der 2000er.
Genau, da gab's einen starken Hype, da habe ich sehr viel Podcast gehört und jetzt nur noch selektiv, hier und da mal. Ne? Mal ein bisschen WDR, mal ein bisschen Marketing-Themen. Ich würde sagen, nicht so wirklich regelmäßig.
Aber machst du es eher aus beruflichen Gründen oder beziehungsweise um dich aufzuschlauen oder ist es wirklich rein zur Entspannung, Freizeit?
Nee, tendenziell ist es eher ein Bildungsmedium, würde ich sagen, bei mir. Also kein Freizeitmedium. Also ich setze mich nicht hin und höre Musikpodcasts oder ähnliches, sondern meistens sind es fachbezogene Themen oder vielleicht mal Wenn es zur Entspannung ist, vielleicht mal so ein WDR-Thema, wo dann die Satire-Themen von WDR wiederholt werden oder so etwas. Aber das ist dann meistens nur ein paar Minütchen.
Und hörst du es dann mit laufender Internetverbindung oder lädst du es dir mit Absicht runter für Situationen, wo du keine Connection hast, weil du, weiß nicht, im Flieger sitzt oder
Teils. Also es ist so ein bisschen situativ, also kein Habit, den ich da so schon entwickelt habe. Ich sage, ich hole mir immer für meine Fahrt von X nach Y, lade ich die immer runter. Das war tatsächlich am Anfang so. Muss ich gerade überlegen, wie der hieß. Englischer Moderator, der auch MTV gemacht hat, der so ein bisschen als der Mitgründer von der The Podcast Father nannten sie ihn immer. Er war so der Erste, der dieses Podcast-Thema seriell gemacht hat. Ich komme vielleicht noch gleich drauf.
Vielleicht kommst du drauf. Ich weiß, ganz früh war Kevin Smith dabei, aber ich weiß nicht, ob der jemand beim NTV war. Keine Ahnung. Ja. Vielleicht kommen wir noch drauf. Aber das ist eine sehr spezifische Frage. Fragst du deswegen, weil du gerade auf Reisen warst und viel runterladen musstest wahrscheinlich, oder?
Ja, und man muss sich das genau überlegen, wann man wo runterlädt, weil das Internet in Vietnam ist selbst in den Hotels nicht so toll. Also du musst das ist sehr genau planen.
Ja. Genau, Podcasts haben eine lange Geschichte. Vorsicht, Überleitung. Eine lange Geschichte hat auch Pixum.
Zwischenzeitlich, es war.
Zwar eine 18 Jahre lange Geschichte, also quasi im letzten Jahr, 2018, die Volljährigkeit erreicht. Und du hast das Unternehmen damals gegründet und bist bis heute eben an der Spitze. Ja. Hast also alle Unternehmensphasen durchgeführt und da wahrscheinlich die eine oder andere erzählenswerte Geschichte erlebt. Mal gucken, wie viele wir heute zu hören kriegen werden. Was ich aber erstmal spannend finde, ist, dass das hier auch ein Also Pixum ist ja ein Online-Dienst, mit dem man Bilder entwickeln kann, individualisieren kann, auf verschiedenste Arten und Weisen ausspielen kann und so weiter. Sich also wahrscheinlich auch in den letzten 18 Jahren parallel zur Entwicklung des Internets und des Konsumverhaltens im Internet immer mit verändern musste wahrscheinlich. Oder sogar geboren wurde aus dieser Veränderung heraus.
Absolut. Also Pixum ist klassisch, was wir einen Online-Fotoservice nennen. Und von Beginn an haben wir das Geschäftsmodell verfolgt, dass Menschen, die digitale Fotos haben, also Endkonsumenten, die digitale Fotos haben, das richtet sich in der Regel nicht an den Profifotografen, obwohl wir auch Profifotografen als Kunden haben, aber die Zielrichtung ist der Endverbraucher, also der Konsument, der eine Digitalkamera hat oder heute viel auch mit dem Mobiltelefon digital fotografiert, dass der seine Fotografien in irgendeiner Form abgelichtet bekommt, sei es im klassischen, wie es früher war, Silber-Halid-Foto, also das photochemische Foto 10x15, 13x18, wie man das kennt. Damit haben wir auch begonnen. Und heute sind das vornehmlich schon fertig gedruckte Bücher, die über bestimmte Softwaren, wo man sich seine Fotobücher selber zusammenstellt, wenn man zum Beispiel aus einer tollen Asienreise kommt und das nochmal Revue passieren lassen will, dann macht man das am besten mit einem Pixum-Fotobuch. Interessant vielleicht dabei war, dass wir in der Gründungsphase, und das ist in der Tat 18 Jahre her, man will es kaum glauben, sodass wir heute sicherlich kein Startup mehr sind, obwohl wir so eine gewisse Startup-Mentalität, glaube ich, behalten haben, sondern ich würde uns als Grown-Up bezeichnen, aber noch immer mit einem Spirit, der einem Startup in vielen Dingen gleicht, der aber auch bei etablierten größeren Unternehmen notwendigerweise stabile Prozesse hat und nicht mehr ganz so chaotisch ist wie ein Startup. Ne?
Also ich glaube, dieser Startup-Begriff, der ist ja in den letzten Jahren nochmal richtig groß geworden und ein eigener Begriff geworden. Ich glaube, als ihr damals gegründet habt, gab es den Begriff da überhaupt schon? Der
ja, weiß ich also gar es nicht. Gab den Begriff Startup, gab es schon. Das war ja im Prinzip das Ende des ersten Internet-Hypes. Also der erste Internet-Hype war so Mitte der 90er bis Ende der 90er. Der neue Markt in Deutschland ist Mitte 2000, Anfang 2001 ist der zusammengebrochen. Und so Anfang bis Mitte der 90er bis Ende der 90er, also Anfang 2000, gab es den ersten großen Internet-Hype. Die großen Namen, die man heute noch kennt, sind vor allen Dingen Yahoo, eBay und Amazon. Also das sind die drei großen, die aus dieser Phase bis heute überlebt haben, wobei Yahoo ja ein bisschen unter ferner liefen ist. Aber Amazon.
Also viel später kam Google aber auch nicht, oder?
Ja, Google kam 2000. Also Google ist 99, glaube ich, gegründet.
So war wie Pixum.
Also ein Jahr vorher. Sind natürlich ein bisschen größer geworden, muss ich neidlos anerkennen. und haben es auch schon in den Duden geschafft. Das haben wir auch noch nicht geschafft. Aber die waren zu dem Zeitpunkt, als wir starteten, waren die noch sehr, sehr klein. Also da haben die gerade, also da waren die nicht bekannt. Die Suchmaschinen, die bekannt waren, waren Alta Vista, Lycos und Yahoo. Das waren die wesentlichen Suchmaschinen. Ne? Und Online-Marketing in der Art und Weise, wie wir das heute kennen, mit all den Facetten, gab es quasi nicht. Es gab also keine. Du kannst nicht zu Google gehen und sagen, auch das Stichwort will ich mal bieten und suche mir mal Kunden im Internet. Ja. Es gab auch kein Facebook und es gab kein WhatsApp und es gab auch kein Instagram oder Pinterest oder so etwas. Gab es ja alles nicht. Ne? Sondern das war die erste Euphorie des Internets, dass man über das Internet als Vertriebsmedium und als Verkaufsmedium auch eine größere Menge von Leuten erreichen kann und neue Geschäftsmodelle abbilden kann oder bestehende Geschäftsmodelle auch mit dem Internet verbinden kann. Und das ist genau das, was wir getan haben. Die Idee kam aus einem eigenen Bedarf.
Ich wollte gerade fragen, also wie kommt man auf die Idee, einen Online-Fotoservice aufzumachen?
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen eine Kombination von unterschiedlichen Dingen. Einerseits natürlich die eigene Suche nach einer unternehmerischen Idee, die einen treibt.
Also du wolltest was gründen.
Ich wollte was gründen. Ich war mir sicher, der Beginn des Internetzeitalters ein hervorragender Zeitpunkt ist, um zu gründen. Weil immer dann, wenn sich die Welt verändert durch Technologie, entstehen unglaublich viele Chancen und auch viele unternehmerische Chancen. Und es ist mir nur noch nicht die richtige Idee über den Weg gelaufen. Ne? Man sah, wie gesagt, die Lycoses dieser Welt, Suchmaschinen, Kataloge kamen, Amazon disruptierte den Markt, da kam das erste Mal dieses Wort Disruption auf den Büchermarkt und alle fragten sich, ob das gut gehen kann und Community war ganz... Ist
auch vorstellbar, dass Amazon als Buchversand ja gestartet
ist. Ja, sehr spannend.
Also ich weiß es noch, mein Freund hat Bücher gekauft und heute, ja.
Genau, ja, absurd. Das war von vornherein die Idee zu sagen, wie nehme ich ein bestehendes Geschäft und schaffe das, bringe das ins Internet. Und das hat der Bezos mit Amazon natürlich in extremer Konsequenz gemacht und hat eine Produktgruppe nach der anderen ins Internet geholt. Ne? Angefangen mit den Büchern, weiter über Musik also CDs und DVDs und bis heute, wo es A to Z ist. Ne? Daher auch das Logo. Ja, und bei uns war es ein eigenes
daher
Bedürfnis.
Daher auch das Logo.
Ja, A bis Z. Ging mir gar nicht ne? auf. Da gibt es ja. doch den Pfeil von ja, A bis Z.
Mir
ne?
auch nicht.
Ja. So ist das Amazon von A to Z. Ne? Von der Idee her.
Naja,
gleichzeitig, dass der Pfeil so ein bisschen wie ein Smiley geformt ist. Ne? Dass das positiv wirkt. Ja. Zu Pixum zurück, gegründet aus einem eigenen Bedürfnis, das auch 1999 entstand. Ich war zwischen zwei Jobs, ich war also vorher im Vertrieb und im Marketing unterwegs, eher Business-to-Business als Business-to-Consumer und war zwischen zwei Jobs und erfüllte mir einen Jugendtraum und flog nach Amerika und machte einen Flugschein. Und das war so ein Jugendtraum. Ich war, muss ich gerade rechnen, ich war Ende 30, hatte schon eine berufliche Karriere ganz gut hinter mir, verdiente gutes Geld, war von einem Job zum anderen, Management-Job im Marketing.
Wolltest dann gerne Pilot werden?
Das war so ein Jugendtraum, Fliegen lernen. Ne? Zu sagen, ich möchte wissen, wie das geht mit dem Fliegen lernen. Außerdem sagte man mir, das wäre schon eine ordentliche Challenge, das ganze Zeug zu lernen, was man da so lernen muss. Und ich mag Herausforderungen, auch so Lernherausforderungen. Und dann habe ich gesagt, den mache ich. Ich gebe mir 30 Tage und mal gucken, ob ich das in 30 Tagen schaffe. Und dann habe ich tatsächlich im Dezember 99 den Flugschein gemacht. Und da ich schon immer gerne fotografiert hatte, hatte ich natürlich auch eine riesen Kamera dabei. Also große Analogkamera mit riesigen Objektiven. Nur die hat in so einem Cessna 172 Cockpit einfach keinen Platz. Also bin ich, ehrlich gesagt, ich brauche so eine kleine Kompaktkamera, bin zum Best Buy gefahren und dort gab es gerade im Ausverkauf eine Fuji MX700 Digitalkamera mit 1,2 Megapixel Auflösung. Und da ich auch
damals
immer,
sehr viel wahrscheinlich.
Ja, das waren so die ersten Consumer-Kameras. Ein Megapixel war schon cool. Ne?
Heute, das war schon was.
Ja, genau. Die Bildergröße war ungefähr 150 Kilobyte, ein Foto.
Ja.
Ne, das sind heute eher 15 Megabyte, so ein großes, oder teilweise ein bisschen die Gigs rein, wenn du ein RAW-Foto hast. Ne?
War die Zeiten, wo man noch jede Menge Speicherkarten brauchte, weil nach 5 Fotos die Kamera voll war.
Ich sag dir, das war nochmal ganz anders, ne? Weil Speicherkarten, das war ja auch nicht so, dass man irgendwie die Speicherkarten für 8,95 bei Amazon bestellt hat. Was ich gemacht habe, ist, ich habe nachdem die Speicherkarte, die hatte 16 Megabyte, die hat 16 Megabyte, glaube ich, die Speicherkarte, nicht Gigabyte, nicht zu verwechseln, 16 Megabyte, da passten dann so 30, 40, 50 Fotos drauf und dann habe ich die an den PC abgeschlossen und habe die alle auf 3,5 Zoll Disketten gespeichert. Ich kam also mit einem Disketten, ja, das war 2000.
War das noch
eine Diskettenzahl? Ja, das glaubt man gar nicht, ne? Der USB-Stick, den USB-Stick gab es noch nicht. Ich kam also mit einem Stapel Disketten nach Hause und dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich jetzt statt mit einer Filmrolle, den ich in den Laden bringe, jetzt mit Disketten in den Laden gehe, obwohl ich da ein elektronisch distribuierbares Medium drauf habe. Ich muss doch irgendjemandem das Ding mailen können und der schickt mir die Fotos zu. Und das war der Grundgedanke von Pixum. Dann haben wir ein bisschen ein bisschen darauf rumgedacht und haben gesagt, naja, Mailen macht keinen Sinn, sondern warum machen wir nicht ein Portal, wo du die Fotos hochladen kannst, von dort aus kannst du sie bestellen und du kannst sie auch mit Freunden teilen, du kannst also jemanden einladen, der dann auch das Album angucken kann, vielleicht jemand, der mit war in dem im Urlaub oder Freunde und Bekannte, die auch Interesse haben und vielleicht mögen
also
sie sogar.
Also schon so ein Social Network Aspekt.
Genau, ja, das war ja auch die 90er, Ende der 90er war ja der totale Social Network Boost dort. An dem ging ja auch sozusagen die erste Euphorie des Internets kaputt, weil kein Geschäftsmodell drauf war. Ja. Und wir sagten, naja, das ist so der virale Aspekt, ne? Wenn die Leute sich gegenseitig einladen, dann ist der Nächste schon da und der spielt dann auch seine Fotos hoch. Das ist der Community-Aspekt, der uns günstig neue Kunden beschafft. Und gleichzeitig haben wir aber ein Geschäftsmodell, im Gegensatz zu vielen der reinen Communities, die nur über Inhalte spielten. Und wir sagen, unser Geschäftsmodell ist, wir wollen natürlich die Fotos verkaufen. Und das haben wir von Anfang an gemacht.
Hast du dann einige Jahre später, also das Telefon oder das Handy gab es ja 2000 schon, aber natürlich noch nicht so weit, dass es sich zu einem Smartphone entwickelt. Also der erste Schritt war ja, dass man Bilder machen kann und später, dass es auch mit dem Internet verbunden ist. Man hatte das Ding ja nur zum Telefonieren. Hast du dann Blut und Wasser geschwitzt, als die Zeit kam, wo man mit dem Handy auf einmal auch Bilder machen konnte, weil du gesagt hast, okay, dann hat es ja jeder eigentlich immer in der Tasche dabei. Vielleicht entwickeln die Leute Fotos gar nicht mehr.
Also das ist schon immer ein, wie man so schön sagt, ein Threat gewesen. Ne? Also immer schon eine Bedrohung, dass die rein digitalen Medien und dass die immer stärker werdenden oder immer die besser werdende Qualität der Fotos und auch der Bildschirme den Bedarf an gedruckten Fotos kannibalisieren. Also das war tatsächlich relativ schnell schon für uns eine Bedrohung, die wir gesehen hatten und an der wir gearbeitet haben und wo wir allerdings festgestellt haben, ab einem bestimmten Alter oder ab einer bestimmten Situation im Leben, wo die Events, die man hat, so wichtig werden, dass man sie nicht mal nur noch schnell kurz jemanden auf dem Internet oder auf dem PC zeigt, scheint es zu sein, dass man sie konservieren will. Und dieses Konservieren passiert noch nicht auf dem Handy, weiterhin nicht, also heute auch nicht. Ne? Wir wachsen ja weiter und weiter. Ne?
Ich glaube, da haben wir zwei Trends, die so ein bisschen gegeneinander laufen. Wir haben einmal dieses Archivieren wollen von schönen Momenten auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir eine neue Flüchtigkeit von Online-Content. Also durch die Stories von Snapchat und Instagram, WhatsApp hat das auch, ist ein Bild dann auch wieder weg. Ne? Ja. Das heißt, man hat es für den Augenblick da und dann tschö, während man die schönen Augenblicke dann vielleicht in einem Fotobuch oder ähnlichem dann sogar aufbewahren kann.
Und unsere Erkenntnis
war wahrscheinlich diese Gefahr, die du gesehen hast, dass es sein kann, dass die Leute immer mehr online konsumieren, die Weiterentwicklung, dass du rein von der Fotoentwicklung das ausgebaut hast hin, dass man diese wichtigen Momente halt in dem Fotobuch festhalten kann, dass man Geschenke machen kann, indem man es auf Tassen druckt, Smartphone hüllen und so weiter. War das dann sozusagen deine weitere Entwicklung, deine weitere Idee, um dieser Gefahr etwas entgegenzusteuern?
Ja, also einerseits haben wir relativ schnell entdeckt, dass wenn ich schon mal das digitale Foto habe und nicht so kompliziert, wie das bei der analogen Fotografie war, dass ich dann das Negativ wieder raussuchen musste, um ein zusätzliches Produkt bestellen zu müssen, weil mein Negativ habe ich ja als Dateiform, dass wir in der Lage sind, zusätzliche Produkte neben dem normalen Fotoabzug anzubieten. Also relativ schnell haben wir bei Pixum Fotogeschenke eingeführt. Auf Tassen drucken, auf T-Shirts drucken, auf Mauspads drucken, Puzzle kamen später und so weiter und so weiter. Und das lief auch sehr, sehr gut, weil das für die Kunden natürlich sehr viel bequemer war mit digitalen Daten, als das mit der analogen Kamera der Fall war. Ne? Also wenn man konnte das auch schon früher machen, aber das war ein ganz, ganz kleines Geschäft bei den großen Bildherstellern, weil der Auftrag so schwierig war. Ich musste mir halt genau spezifisch das Negativ raussuchen, was schon schwierig genug war, und dann sagen, ich will das Negativ mit der Nummer 23 dann nochmal auf einem T-Shirt haben, hat kaum jemand gemacht. In der digitalen Fotografie war das pretty easy. Ne? Ich habe gesagt, willst du das als 13, 18? Du kannst es auch noch als Tasse haben. Okay, als Tasse in den Warenkorb, zack, fertig. Ne? Und etwas später dann, das ist, muss ich gerade überlegen, wann das kam, das war die Technologie, die sich auch erst entwickeln musste mit dem kommerziellen, schnellen Drucken von Papier nicht auf nicht in einem photochemischen Verfahren, sondern in einem Digitaldruckverfahren. Und zwar ein Digitaldruckverfahren, das für die Industrie ausgelegt ist. Also man kannte das schon mit dem Epson-Drucker zu Hause, mit so einem Tintenstrahler, ne? Aber ich kann halt mit so einem Tintenstrahler kann ich nicht eine Million Bücher drucken, ne? Also brauchte man eine Drucktechnik, die man eher aus dem Offset-Druck kannte, für die Auflage 1. Und die Auflage 1 heißt, das ist mein Buch, das gibt es nur in einer Auflage. Das war in der Offset-Druckerei auch nicht der Fall, sondern dort hat man ja diese Klischees angelegt und hat mindestens eine Auflage von 1000 machen müssen, bevor sich das lohnte, kommerziell auch lohnte. Und diese Technologie musste erstmal entwickelt werden, bis dann die Fotobücher entwickelt werden konnten. Das war dann, kann man überlegen, das muss so um die das erste Jahrzehnt gewesen sein, also um die 2010 etwa, ne, dass wir dann mit den Fotobüchern angefangen haben. Hm.
Aber habt ihr das dann sozusagen mit angestoßen?
Ja, auf jeden Fall. Wir waren dann mit die Ersten. Es gibt einen Pionier noch auch in Deutschland, die allerdings jetzt nicht mehr so eine große Rolle spielen. Die haben auch entsprechend den Namen fotobuch.de. Die gibt es. Die haben, die und wir waren so die Begründer des Fotobuch-Themas. Weil man auf einmal brauchte man nicht nur noch ein Internet, sondern brauchte ein Stückchen Software, um so ein Buch erstmal zu erstellen, und brauchte dann die Technologie eines Digitaldrucks in der Auflage 1 und ein Buchbinden in der Auflage 1. Das haben wir begonnen, fotobuch.de und wir. Und das hat dann relativ schnell CD auch aufgegriffen, weil sie gesehen haben, das könnte die Zukunft werden, hat da stark investiert und dann haben wir später mit CD zusammengearbeitet, die der Marktführer sind. Bei der Herstellung.
Ich glaube, an Pixum kann man, ganz gut sehen, an der Produktvariation über die Jahre, wie sich der ganze Markt entwickelt hat. Ne? Ich war gerade mal so ein bisschen auf eurer Webseite und habe jetzt zum Beispiel die Pixum-App entdeckt, über die ich jetzt mein Fotobuch am Handy zusammenstellen kann und wahrscheinlich bearbeiten kann, so wie ich es halt gewohnt bin, von meinen Bildern am Handy das zu machen. Ne? Nur, dass ich dann eben direkt den Druckauftrag dann über die App vermutlich mal rausschicken kann.
Exakt.
Genau, also genau da, wo der Konsument ist, so wie er es gewohnt ist, mit Medien umzugehen, genau da muss man dann auch sein, wenn man eben nicht wieder verschwinden will, nachdem die Geschäftsidee vor 18 Jahren Absolut. Eben sehr sinnvoll und neu war, um dann immer noch eine Rolle zu spielen. Das ist also schon deswegen sehr interessant, sich die Unternehmensgeschichte ein bisschen anzugucken, wegen der Zeiten, der Zeichen der Zeit über die Jahre.
Absolut. Das lässt sich wunderbar darstellen, dass diese Fotoindustrie genau in dieser Phase, in diesen 18 Jahren, in denen es uns gibt, hat sie drei wesentliche Disruptionen verändert, also massive, maßgebliche Veränderungen durchgemacht. Die erste war vom Analogen zum Digitalen. Das heißt, dass der Input sich geändert hat. Ich hatte auf einmal nicht mehr den Film, sondern ich hatte eine elektronische Datei. Und das Endprodukt war aber erstmal das Gleiche, nämlich das normale 10x15-Foto. Vielleicht noch ein paar Tassen und ein paar Dinger dafür, aber das Hauptgeschäft war das 10x15-Foto. Wie früher auch. Da war also die Disruption eher in der Produktion, weil ich auf einmal nicht mehr Filme brauchte, sondern ich musste elektronische Daten verarbeiten und die auf diese Silberhalid-Maschinen kriegen. Und da gab es viele Innovationen, da sind auch viele dran gescheitert. Und die zweite Welle war, dass es wegging von dem Einzeldruck des Silberhalid-Fotos zum Fotobuch. Eine massive Veränderung des Marktes, weil es auf einmal auch sowohl was die Drucktechnologie angeht, aber auch was die Bearbeitung der Fotos zuvor bei den Kunden angeht, eine starke Veränderung. Und die dritte, da sind wir mittendrin, das ist die Veränderung von Desktop to Mobile. Und die ist nochmal ganz massiv, weil du an so einem kleinen Handy es viel schwerer hast, ein großes Fotobuch zu erstellen und ein tolles Fotobuch, als du das an einem großen 21 Zoll Bildschirm machen kannst.
Und darauf habt ihr zum Beispiel dann eine App entwickelt, mit der man das dann so bequem wie möglich machen soll.
Im Wesentlichen haben wir zwei Sachen dafür gemacht. Einerseits haben wir natürlich unsere gesamte Website-Software umprogrammieren müssen auf sogenannte responsive Webseiten, also Webseiten, die sowohl auf dem Desktop gut aussehen, als auch auf einem Mobile-Telefon gut aussehen. Das mussten mehr oder weniger alle Unternehmen machen, die im Web ihr Angebot haben, ihre Webseiten umprogrammieren. Das ist natürlich große Arbeit, weil man im Prinzip jedes Stückchen Software erneut anfassen muss, was man bis dahin entwickelt hat. Und natürlich, wie du sagst, auch Apps zu entwickeln, weil die Apps dann nochmal zusätzliche Funktionalitäten bieten oder auch die Möglichkeit bieten, offline erstmal mit den Fotos zu arbeiten, weil Fotos immer eine große Datenmenge sind. Ich möchte vielleicht gar nicht alle meine Fotos aus Asien zu Pixum laden, um sie dort erstmal in ein Fotobuch zu bearbeiten, sondern das mache ich gerne auf dem Handy. Und wenn ich dann fertig bin und habe von meinen 1000 Fotos 300 in meinem Fotobuch, dann schicke ich das gesamte Fotobuch hin und lasse es drucken.
Ich meine, ihr habt im Laufe eurer Unternehmensgeschichte auch dadurch natürlich ganz viele Hürden meistern müssen, weil ihr musstet das Ganze, ihr habt diese ganze Internetentwicklung mitgenommen und die Smartphone-Entwicklung und musstet da aufpassen, dass ihr immer mit der Zeit geht und eure Dienstleistung und euer Produkt dementsprechend anpasst. Ich meine, jetzt hat sich das Ganze schon relativ weit entwickelt. Natürlich wird sich das immer weiterentwickeln, aber theoretisch könnte man sich ja jetzt auch hinstellen und sagen, ich gründe einen Wettbewerber von euch. Die Dienstleistung kann ich relativ schnell irgendwie aufbauen. Ja. Natürlich muss sehen, dass das auch jemand dann, dass ich eine Druckerei habe und so. Klar. Und dass das mit dem Versand und alles passt. Aber theoretisch könnte man das relativ schnell kopieren und dann über eine Preisstrategie einfach im Markt gehen und sagen, absolut, ich bin einfach nur billiger als die anderen. Wie schützt ihr euch vor sowas?
Gar nicht. Das ist einfach ein Teil des Marktes. Das können wir nicht verhindern. Der Markt ist relativ groß. Ich habe keine genauen, es gibt keine genauen Zahlen über die Größe des Marktes, aber er ist so groß, dass er sowohl solche Wettbewerber als auch uns ernähren kann und trotzdem mit gutem Wachstum versorgen kann. Wir haben keinen Markt, wie er häufig im Internet anzufinden ist, mit The Winner Takes It All, ne? Sondern wir haben durchaus einen distribuierten Markt, wo es eine ganze Reihe von Marktteilnehmern gibt, die auch unterschiedliche Kunden ansprechen. Also wir verfolgen eine ganz klare Premium-Strategie. Unsere Produkte sind sehr, sehr hochwertig. Unsere Webseite ist sehr hochwertig. Unser Kundenservice, wir legen sehr großen Wert auf Kundenservice. Wir haben jetzt gerade zu Weihnachten haben wir von 8 Uhr morgens bis 22 Uhr durchgehend Telefonservice, 7 Tage die Woche. Wir haben eine Erreichbarkeit von 96% innerhalb dieser Zeit. Also wir legen sehr, sehr viel Wert. Wir stellen jetzt
wahrscheinlich, ganz kurz, was mir nur gerade einfällt, wahrscheinlich ist jetzt gerade auch eine sehr, sehr wichtige geschäftige Zeit für
kann
euch,
ich,
oder?
Kann ich gleich was zu erzählen.
Kurz vor Weihnachten.
Das ist dramatisch. Also das ist sehr dramatisch.
Ich bin gerade selber auf die Idee, ich brauche noch ein Geschenk.
Genau. Ist wirklich dramatisch, die Saisonalität, komme ich gleich zu. Nochmal zurück zu der Frage der Wettbewerber. Ne? Es gibt durchaus Wettbewerber, die sich über den Preis positionieren. Und das ist auch möglich. Die brauchen dann in der Regel eine andere Produktion dahinter und müssen irgendwo Kosten sparen. Das geht ja nicht anders. Die nutzen dieselben Drucktechnologien. Die können dann sparen, indem sie vielleicht nicht so intensive Qualitätskontrollen machen, indem sie gegebenenfalls dünneres und etwas günstigeres Papier benutzen, indem sie Papierchargen kaufen, die im Ausverkauf sind und lange lagern. Und Papier, das lange lagert, hat dann nicht mehr die entsprechende Luftfeuchtigkeit, nimmt die Farben nicht mehr so gut auf und so weiter und so weiter. Also das geht natürlich und deshalb gibt es auch durchaus Anbieter, die signifikant günstiger anbieten können als wir. Wir haben sehr, sehr viele Kunden, die es dort einmal ausprobiert haben und irgendwann zu uns kommen und wir fahren da lieber eine langfristige Premium-Strategie, wo wir vielleicht jetzt nicht 100% jedes Jahr wachsen, aber wir sind mit 15% kontinuierlichem Wachstum sehr zufrieden.
Ich meine, wenn man sich die Testsiegel anguckt, die ihr dafür bekommen habt, Stiftung Warentest, es gibt noch ganz viele andere.
Genau, Computerbild und die ganzen Fotozeitschriften, die uns immer wieder testen. Ne? Ich glaube, wir haben letztens geguckt, sind über 100 Testsiegel in den 18 Jahren. Ne?
Ach krass. Ja. Ja, die geben euch dann natürlich auch am Ende des Tages recht. Ja. Unsere oder der Großteil unserer Hörer sind in der Kommunikation tätig. Das heißt, entweder in der klassischen Unternehmenskommunikation oder Marketingbereich, zum Teil mittlerweile auch im HR-Bereich. Das umfasst ja alles heutzutage Kommunikation. Deshalb ist mit Sicherheit sehr interessant, wie ihr eure Marketingstrategie macht oder auch eure Kommunikationsstrategie, weil gerade jetzt zum Beispiel in der Weihnachtszeit, wo natürlich es auch an der Zeit ist, wo man sehr gut neue Kunden gewinnen kann, weil jeder sich damit beschäftigt irgendwie, was verschenke ich denn, und einem gehen die Ideen aus, und da ist natürlich irgendwie so persönliche Momente und Fotos zu verschenken einfach optimal. Wie geht ihr da vor? Was macht ihr? Wo seid ihr?
Also heute,
wo macht ihr Marketing?
Heute haben wir bespielen wir alle Kanäle in der gesamten, also im Prinzip alle Business-to-Consumer-Kanäle, angefangen von TV und natürlich schon immer und sehr intensiv Suchmaschinenmarketing. Wir sind in Social Media Marketing Umgebungen bei Facebook oder bei Instagram oder auch bei Snapchat tätig. Wir nutzen Influencer Marketing, wenn wir Produkte über Influencer positionieren, die zu uns passen. Wir sind im klassischen Printmedien vertreten. Wir haben eine eigene PR-Abteilung, mit der wir klassische PR machen oder auch eventbezogene PR über das ganze Jahr. Und jetzt zu Weihnachten ist natürlich, da hast du eben auch nachgefragt nach der starken Saisonalität, jetzt zu Weihnachten sind unsere Produkte äußerst beliebt. Wir haben ein Produkt, das über das ganze Jahr beliebt ist, aber zu Weihnachten ganz besonders beliebt, das ist das Pixel Fotobuch. Also das Fotobuch wird auch sehr viel verschenkt zu Weihnachten. Hinzu kommt, das ist ein sehr interessantes Produkt, kommt der Fotokalender. Der ist viel einfacher zu erstellen, weil man in der Regel nur 12 Fotos braucht. Ne? Und es ist ein tolles Geschenk, was sehr häufig genutzt wird von jungen Eltern an ihre Großeltern zum Beispiel, weil die ganz gern das Baby sehen wollen in allen Lebenslagen über das ganze Jahr hinweg. Oder auch Pärchen, die aus den gemeinsamen Zeiten die Fotos heraussuchen und sagen, guck mal, war das nicht schön, als wir da im Urlaub waren, oder guck mal, hier hatten wir den Wochenendausflug nach Berlin gemacht oder so etwas. Ne? Also das sind die beiden größten Produktkategorien, die wir haben, Weihnachten. Und hinzu kommen noch die vielen, vielen anderen kreativen Möglichkeiten mit Fotos zu basteln und Dinge zu machen oder andere Produkte von uns zu nehmen und damit etwas zu basteln. Also wir haben eine extreme Saisonalität. Wir machen in den letzten 2 Monaten des Jahres 40% unseres Umsatzes. Das ist auf der einen Seite ist das toll, auf der anderen Seite ist das auch anstrengend, weil wir eigentlich bis zum 18. Dezember nicht so genau wissen, ob es ein wirklich richtig gutes Jahr wird. Ne? Das ist immer sehr spannend, jedes Jahr.
Wie stellt ihr das sicher, dass die... Also ich habe, glaube ich, auf eurer Webseite irgendwie gesehen, also garantierte Lieferung bis Weihnachten. Das liegt natürlich nicht in eurer Hand, weil ihr seid nicht
der Produzent.
Unternehmen, die noch ein also zum einen nicht der Produzent, aber ihr seid halt auch nicht DHL nicht oder Hermes.
Ja.
Ihr seid nicht der Logistiker.
Ja.
Das heißt, ihr habt da zwei riesige Variablen drin, die eigentlich nicht in eurer Hand liegen. Wie geht ihr damit um?
Wir können, also einerseits natürlich haben wir die entsprechenden langfristigen Geschäftsbeziehungen und Verträge mit unseren Produzenten und mit unseren Logistikern, und auf die ist schon zum größten Teil wirklich hervorragend Verlass. Natürlich rechnen wir das ein bisschen ein auch in unsere Lieferfristen. Also beispielsweise versprechen wir zu Weihnachten eine pünktliche Lieferung zum Fest nur bis zum ich glaube, im letzten Jahr war es der 18. Dezember, ne? Und das ist immer so um den 16. bis 19. Dezember, sodass wir da hinten raus noch 4-5 Tage haben, um A zu produzieren, weil wir diese große Welle dann auch haben, ne, weil so viele Leute bestellen, und auch den Logistikern ausreichend Zeit geben, um die Ware dann auch zu liefern. Da können auch Sachen passieren. Also ich kann mich erinnern, vor 2-3 Jahren gab es einen ganz, ganz starken Winter, einen ganz brutalen Wintereinbruch, wo ganz Deutschland unter einer Schneedecke war. Da hatten wir tatsächlich Probleme. Und dann haben wir, ich glaube, es waren etwa 4.000 Aufträge, die nicht die zwar pünktlich bestellt wurden, die wir aber nicht pünktlich ausliefern konnten. Damit muss man dann umgehen. Also wir haben dann beispielsweise an diese Kunden einen Blumenstrauß geschickt und haben uns entschuldigt und haben gesagt, es tut uns leid, dass wir ihnen das Weihnachtsfest versammelt haben. Ne? Aber es lag nicht an uns. Wir müssen auch unseren Logistiker in Schutz nehmen. Wenn der Schnee so fällt, wie er da gefallen ist, dann liegt das nicht mehr in unserer Hand. Die meisten hatten auch verstanden.
Also ist die Wahrscheinlichkeit für Krisenkommunikation rund um die Weihnachtszeit bei euch exponentiell gestiegen.
Ja, aber wir sind nochmal, wir sind wirklich sehr, sehr gut dort. Ne? Letztes Jahr zum Beispiel, ich muss mal überlegen, letztes Jahr waren es in der Weihnachtszeit 500.000 Aufträge, die wir abgewickelt haben. Und ich glaube, wir hatten etwa 40, die nicht also die während der richtigen Bestellfrist bestellt wurden und die wir nicht pünktlich ausliefern konnten. Okay. Also das ist schade um die 40 Perfekt. Kunden und bei denen melden wir uns dann tatsächlich auch persönlich und entschuldigen uns mit unserem Kundenservice. Aber es ist statistisch gesehen ist es wirklich eine großartige Leistung von unseren Lieferanten und auch von den Logistikern.
Und da profitiert ihr natürlich auch von eurer Unternehmensgeschichte, denn nach 18 Jahren kann man ganz gut einschätzen, wie lange es wohl dauern wird, dieses Buch zu drucken. Ne? Da sind alle Kinder schon mal ins Brunnen gefallen und kann deswegen dann halbwegs haltbare Versprechen machen. Und ich bin ja auch der Meinung, dass wenn mal was schief geht, ist das auch immer eine kommunikative Chance, die man ergreifen kann, um uns zu sagen, shit happens, sorry, so, ne? Also gerade zu Weihnachten natürlich besonders ärgerlich, aber sagen, ey, tut mir leid, auch wir sind nicht ohne Fehl und da transparent mit uns zu gehen, kann dann im Zweifelsfall nahbar und sympathisch machen.
Absolut, ich stimme dir völlig zu und das ist auch unsere Wahrnehmung. Also wenn man offen, direkt und ehrlich mit den Kunden umgeht und jetzt nicht um den heißen Brei herumredet und sich irgendwie versucht, da rauszureden und sagen, sorry, aber das hat nicht geklappt, wir haben einen Fehler gemacht, es tut uns leid. Wir schreiben dir 50% der Sachen gut oder schickst zurück, wenn du es gar nicht mehr haben willst. Ich hoffe, du gibst uns noch eine Chance. Wir entschuldigen uns in aller Form. Dann sind 99% gehen da positiv drauf ein. Es gibt immer das letzte Prozent, das dann sagt, ich will nichts mehr mit euch zu tun haben und am liebsten würde ich noch einen Schadensersatz und fordern oder so etwas. Aber das sind wirklich nur vereinzelt einige Leute, die offensichtlich so verärgert waren dadurch, dass wir sie gar nicht mehr zu Freunden machen können.
So, wir haben jetzt relativ viel gesprochen über Pixum, den Fotobuchanbieter, aber ich würde auch gerne ein bisschen sprechen über Pixum, den Arbeitgeber und das Unternehmen. Gerne. Also, denn da ist ja auch bestimmt sehr viel Spannendes noch drin versteckt und wir haben eben schon über zahlreiche Testsiegel kurz gesprochen, die ihr erhalten habt. Aber ein Siegel möchte ich besonders nennen, das ich gelesen habe, und zwar Pixum sei a great place to work.
Ja, auch ganz stolz.
Und vielleicht kannst du einmal kurz da erklären, wahrscheinlich habt ihr in diesen 18 Jahren, und ich versuche das jetzt mal irgendwie zu strukturieren, wenn ich das frage, auch sehr viel, seid ihr viel gewachsen als Arbeitgeber, als Arbeitsumgebung, vom Startup zum Grown-up und so weiter. Vielleicht können wir da einmal kurz drüber sprechen. Wir fangen so an, dass wenn du das Siegel hast, Great Place to Work, was macht für dich denn a Great Place to Work aus? Warum ist es great, bei euch zu work?
Ja, erstmal auf die Frage, die Antwort, bin ich natürlich der schlechteste Ansprechpartner, der das beantworten kann. Eigentlich müssen das die Mitarbeiter beantworten, ne? Weil es von denen natürlich viel authentischer ist, dass sie sagen, warum ist denn das eigentlich bei Pixum a Great Place to Work? Als Arbeitgeber, den ich ja vertrete, glaubt man ja immer, dass man ein Great Place to Work hat. Man weiß es nur nicht ganz genau, bis man es halt auch mal testen lässt. Da kommen wir gleich zu, was denn überhaupt dieses Great Place to Work ist. Das war ja nicht nur nicht eine Behauptung von uns, sondern das ist ein tatsächliches Siegel. Ich glaube, dass das insgesamt eine Kombination ist aus unterschiedlichen Dingen. Also A, muss man Shared Values haben, also man muss ein Wertesystem haben, wo die Menschen miteinander umgehen und auf eine bestimmte Art und Weise miteinander umgehen. Das ist bei uns Respekt, Offenheit, Direktheit, Klarheit, das sind auch noch andere Aspekte wie dass Daten zu Entscheidungen gehören, dass man lieber zweimal über eine Sache nachdenkt, bevor man es sofort online stellt, dass man auf der anderen Seite Geschwindigkeit aufnehmen muss, weil im Internet alles sehr, sehr flüchtig und sehr schnell ist und wir Feedback holen müssen, dass alle unsere Gedanken und Projekte immer beim Kunden anfangen und dann erst mit Daten gefüllt werden und nicht bei den Daten anfangen, um dann den Kunden etwas aufzuzwingen. Ich glaube, das alles zusammen macht dann einen Arbeitsplatz aus, in dem man gerne arbeitet. Hinzu kommt der Aspekt, dass man in modernen Arbeitsmethoden eine gute Kombination finden muss zwischen der Möglichkeit, dem Mitarbeiter viel Autonomie zu geben, also viel Freiheit, selbst zu entscheiden, wie jemand etwas umsetzen möchte, ihm aber gleichzeitig auch beibringt, welche Werkzeuge man dafür möglichst effizient nutzen kann und dass diese auch auf die gemeinsamen Unternehmensziele einzahlen. Also ich mache da eine Matrix. Auf der einen Seite nennen wir das Alignment, also das in eine Richtung führen, einer Unternehmensstrategie, und auf der anderen Achse ist das Autonomie. Und wenn ich sehr autonom handelnde Mitarbeiter habe, die aber alle am gleichen Ziel arbeiten, dann schaffe ich auch ein sehr erfolgreiches Unternehmen, und Erfolg macht Spaß. Das ist eines unserer Werte, die wir auch bei uns überall im Unternehmen stehen haben. Da steht, Erfolg macht Spaß. Und Erfolg macht tatsächlich Spaß. Und wir sind jetzt im 69. Quartal in Folge erfolgreich. Also das heißt, es gab noch kein Quartal in einem Unternehmen, in dem wir nicht hier über hier gewachsen sind. Und das macht einfach Spaß. Und das macht allen Leuten Spaß. Das müssen wir natürlich beibehalten. Und das ist nicht so, dass das von selber kommt, sondern das ist harte Arbeit. Man muss immer wieder überdenken, ob man die richtigen Sachen macht, und muss sie hinterfragen und muss auch Frustrationen mitnehmen und sagen, jetzt habe ich mich so angestrengt und es hat trotzdem nicht geklappt, aber dann muss ich halt mich nochmal anstrengen, damit es wieder klappt. Und ich glaube, das macht das dann zusammen aus, dass man zusammen an diesen Erfolgen arbeitet, die dann auch einen Great Place to Work ausmachen. Und
wie viele Mitarbeiter seid ihr?
Wir sind jetzt zur Saison sind wir 170. Davon werden aber 30 wieder im Januar gehen. Also wir sind ungefähr 140 an sogenannten Fulltime Equivalents. Nee, 140, ja, Fulltime Equivalents, 140, 160 Köpfe sind, weil wir einige im Teilzeit haben, etc. Also da gehören eine ganze Menge Sachen hinzu, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir haben ganz viele Mütter bei uns und Väter bei uns, die Elternzeit nehmen. In der Zeit, in den 18 Jahren, sind schon 70 Pixum-Babys zur Welt gekommen. Das ist auch sehr, sehr viel. Das zeigt, dass wir das schaffen, auch Beruf und Familie miteinander zu verbinden, sowohl für Mütter als auch für Väter. Und schlussendlich geht es darum, offen über Probleme auch zu reden. Ne? Wenn es Dinge gibt, die keinen Spaß machen, dann muss man die offen ansprechen und muss überlegen, wie man die lösen kann. Und
ja. Ich sehe da auch noch ein bisschen was wieder von der eingangs erwähnten Startup-Mentality, ja, wo du sagst, man muss das aushalten können, dass man irgendwas frustriert oder so, und dann an einem Strang zu ziehen, um die Herausforderungen zu meistern. Und das scheint dir ja irgendwie übersetzt zu haben vom Startup, das dann vielleicht aus 5 Leuten bestand irgendwann mal, bis heute, wo es 140 bis 170 je nach Jahreszeit Mitarbeiter sind. Wie habt ihr das denn geschafft, das beizubehalten?
Auch eine sehr, du hast am Anfang gesagt, es gibt so verschiedene Phasen im Unternehmen und das ist vollkommen richtig, dass man gerade in bestimmten Größen des Unternehmens auch verschiedene Phasen hat, in denen verschiedene Dinge wichtig werden. Ne? Am Anfang, glaube ich, muss man diesen Spirit entstehen lassen, und andere damit anstecken, dass man selber zu 100% davon überzeugt ist, dass diese Idee erfolgreich ist. Ne? Weil man kann den Erfolg noch nicht beweisen, vielleicht noch nicht kommerziell und dann kommt irgendwann der Erfolg und dann kann man den konservieren und wenn man dann stark wächst, dann muss man sich irgendwann zurücksetzen und muss überlegen, was sind die tatsächlich die wichtigen Werte, die uns ausmachen, die das Unternehmen ausmachen und die wir weiter verfolgen wollen, die wir konservieren wollen, aber nicht konservieren im Sinne von nicht mehr beweglich, sondern im Sinne von identifizierbar, um sie dann auch weiterzuentwickeln. Das haben wir gemacht, als wir so Mitte der 2000er, Ende der 2000er, 2006, 7, 8, 9, 10 sehr stark gewachsen sind und wir relativ schnell von 20 auf 40 auf 60 auf 80 Leute gewachsen sind und gemerkt haben, jetzt kann ich auf einmal nicht mehr meine Euphorie und mein Enthusiasmus an jeden persönlich weitergeben. Und wir brauchen Multiplikatoren. Wir brauchen Multiplikatoren, die sich an bestimmte Regeln halten. Und im Allgemeinen nennt man das Unternehmenskultur.
Ich glaube, da hattet ihr das Glück, oder das war ein Riesenvorteil ganz früh, sehr früh zu erkennen, was für einen selber als Unternehmen diese Werte sind, an dem man sich ausrichtet, die einem helfen, Entscheidungen zu treffen und auf Basis derer man dann ja auch Leute einstellt, die automatisch dazu passen und die das dann weitertragen, multiplizieren. Wir hatten nämlich, als du, Janina, im Urlaub warst, hatten wir eine Podcast-Folge mit Tapio Lilla von Osion und sein Thema, das er mitgebracht hat, war Purpose. Was ist eigentlich der Purpose von uns als Unternehmen? Was wollen wir darstellen? Und damit kann man dann einen USP für sich schaffen, der auch nach außen wirkt, aber einem auch hilft, im Alltag Entscheidungen zu treffen. Sehr interessantes Gespräch. So, und wenn man das immer für sich erkannt hat, kann man von da aus dann weiter agieren. Jedoch, wenn man dann schon eine gewisse Größe hat, ist es wahrscheinlich schwierig, das durchzusetzen. Deswegen sage ich, hattet ihr das Glück oder den großen Vorteil, das anscheinend schon recht früh gehabt zu haben, dass ihr das bis heute durchhalten
könnt. Ja, stimme ich zu. Das lag wahrscheinlich ein bisschen auch daran, dass wir jetzt nicht so extrem jung waren, sondern dass wir oder ich als Gründer schon mal verschiedene Unternehmen gesehen hatte und auch dort verschiedene Erfahrungen gesammelt hatte, wissend, dass es außerordentlich wichtig ist, dass wenn man Shared Values hat, wenn man also eine stabile und funktionierende und nachvollziehbare und erlebbare und gelebte Unternehmenskultur hat, dass man die multiplizieren kann. Aber man kann die nicht alleine multiplizieren. Also ich kann nicht als Gründer hingehen und das an 1000 Leute geben oder an 100. Ich kann das an eine Handvoll Leute geben. Deshalb funktionieren Startups häufig in der Größe bis 20, 30 relativ gut und kommen dann genau in diese Problematik, wo die erste Hierarchieebene wahrscheinlich eingeführt wird, wo nicht mehr jeden Tag jeder mit jedem spricht, sondern wo man klarstellen muss, was sind unsere Ziele, wie deklinieren wir die durch und an welche Regeln des Zusammenarbeitens halten wir uns. Purpose ist dort ein ganz wichtiger Punkt auch. Das ist so eine der Pfeiler von intrinsischer Motivation. Ne? Und das, was ich eben sagte, das zweite ist Autonomy. Ne? Purpose und Autonomy zusammen ergeben ein hohes Maß an Motivation. Ne?
Ja. Habt ihr auch unterschiedliche Kulturen bei euch? Also ich erinnere mich noch an den Podcast mit Valerie, die erzählte, wie krass die damals oder in diesem Jahr irgendwie gewachsen sind. Ich glaube, die haben sich fast verdoppelt. Sie meint, da hatte ich auch so viele unterschiedliche Kulturen und Sprachen reinkommen, dass sie auf einmal nur noch Englisch als Company-Sprache haben und so. Das sind natürlich noch ganz viele andere Parameter, die dann so eine Unternehmenskultur auch verändern. Wie ist das bei euch?
Also ich habe gemerkt, also wir sind zwar sehr Multikulti, ne? Also wir haben 18, 20 Nationen bei uns. Von hier aus in Köln bedienen wir auch alle europäischen Länder. Also das heißt, wir haben italienische, spanische, norwegische, dänische, niederländische, belgische, französische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also es kommen auch Kulturen zusammen. Allerdings sind die europäischen Kulturen von ihrem Wertesystem sehr, sehr, sehr ähnlich. Insofern gab es gar nicht so ein großes Kulturproblem, ne? Unsere Haussprache ist noch Deutsch, das kann sich auch ändern. Wir haben jetzt gerade 10 bulgarische Kollegen dazu bekommen und beziehungsweise
dann wird es bulgarisch genau. Irgendwann.
Nein, dann wird es wahrscheinlich Englisch werden, ne? Weil mit denen dann die Kommunikation Englisch ist. Aber das, und das kann gut sein, das passiert jetzt schon in einigen Meetings, dass wir Englisch reden. Wichtig ist, dass man diese Basis an Verhaltensweisen, an Verhaltensregeln, an Shared Values, dass man die kommuniziert. Und das hattest du eben auch gesagt, dass wir das relativ früh gemacht haben. Wir haben das relativ früh aufgeschrieben, haben uns dabei auch Hilfe geben lassen, beziehungsweise Hilfe genommen von der Agentur, weil wir gesagt haben, das wird nicht authentisch, wenn wir als Gründer das aufschreiben. Weil wenn wir als Gründer das aufschreiben, dann ist das so wie, da werden die 10 Gebote vom Meister aufgeschrieben, ne? Und an die muss ich mich jetzt halten. Ne? Nee, das wollten wir nicht, sondern wir wollten schon authentisch das herausfinden, was uns ausgemacht hat. Und Unternehmertum ist dann nur ein Teil davon. Die anderen sind eine tatsächlich starke Kultur, an die wir glauben, Begeisterungsfähigkeit, Verbindlichkeit, Flexibilität und Effizienz und natürlich allen voran auch die Kundenorientiertheit. Und das haben wir durch Interviews mit Journalisten, mit Kunden, mit Mitarbeitern, mit Investoren, mit den Gründern natürlich, hat die Agentur wir haben Interviews geführt, ich glaube 50 oder 60 Interviews mit verschiedensten Leuten und haben daraus diese Essenz, unsere DNA identifiziert. Und die haben wir dann formuliert und auf ein Stück Papier gebracht und leben die. Und es fällt uns gar nicht schwer, die zu leben, weil sie völlig authentisch ist. Weil sie das ist, was wir sind.
Weil sie gut zu euch passt.
Und dann hast du gesagt, ist es genauso, wenn man das einmal lebt und das authentisch ist, dann geht man auch hin und sucht Leute danach aus. Eine Gefahr besteht, dass gegebenenfalls dann Diversität fehlt, also dass man so eine Gleichschaltung hat. Aber das hätte man nur, wenn man auf bestimmte Verhaltensweisen guckt der Menschen. Die Verhaltensweisen sind gar nicht die Frage. Es geht nur um Values. Es geht um, gehe ich respektvoll mit jemandem um? Bin ich bereit, offen mit jemandem kritisch auch zu sprechen? Bin ich auch bereit, Kritik entgegenzunehmen? Ne? Oder bin ich jemand, der tendenziell eher lieber hintenrum quackert? Ne? Das sind Menschen, die zu uns nicht passen. Ne? Und das merken die relativ schnell, weil wir sehr offen die Leute auch ungewöhnliche Dinge fragen, möglicherweise im Bewerbungsgespräch oder auch mal in dem Schnuppertag, den wir machen, ne? beim Recruit. Deshalb haben wir auf der einen Seite kulturell, glaube ich, eine ganz homogene Mannschaft, die den Spaß auch ausmacht und den Great Place to Work. Auf der anderen Seite durchaus eine Diversität in den verschiedenen Ideen, wie man an Probleme rangeht und an Schwerpunkten von Wissen und so weiter, die notwendig sind, um so ein komplexes Geschäft weiterzuführen.
Ich habe noch eine Frage, die ich gerne fragen würde, bevor wir langsam zum Abschluss kommen. Die zahlt so ein bisschen auf das ein, was wir die ganze Zeit schon reden und die ich mir ganz am Anfang aufgeschrieben habe. Und zwar hast du irgendwann gesagt, es war auch eine gute Zeit zu gründen, als das Internet quasi die Technologien neu definiert hat, hineingeworfen hat, ist immer ein guter Augenblick, jetzt was Neues zu machen, da reinzugehen. Darum habe ich mir die Frage aufgeschrieben, würdest du heute nochmal gründen? Und wie würdest du die Zeit heute einschätzen für Gründer?
Also ja, jederzeit würde ich nochmal gründen. Wenn ich heute gründen würde, würde ich mir eine der beiden Hype-Themen raussuchen, Artificial Intelligence oder Blockchain. Wir werden in diesen beiden Bereichen gigantische, große, weltverändernde Firmen sehen. Also das sind Technologiebereiche, die in 10 Jahren von heute werden wir da hingucken und werden AI-Themen und AI-Firmen sehen, die möglicherweise größer sind als Google. Ne? Deshalb würde ich in jedem Fall sagen, gründen, gründen, gründen. Es ist ein Eldorado weiterhin. Ne? Es gibt so viel Kapital, Gründungskapital, es ist unglaublich viel Geld vorhanden. Das ist nicht zu vergleichen wie vor 18 Jahren. Es gibt eine Infrastruktur, eine Gründungsinfrastruktur. wenn du in Berlin rumgehst, dann kannst du ja kaum in eine Kneipe gehen, wo du nicht das Wort Venture Capital oder Disruption hörst. Vielleicht ist das auch schon ein bisschen zu viel Hype, aber Thomas Edison hat mal gesagt, to have a good idea, you have to have a lot of them. Und das ist das hat eine tiefe Wahrheit. Wenn du nämlich eine gute Idee durchsetzen willst, dann brauchst du eine ganze Menge von Ideen, bis sich das dann herauskristallisiert als tatsächlich die sustainable und langfristige Idee. Insofern würde ich sagen, heute die Zeiten sind einerseits härter, weil es mehr Gründer gibt. Also das heißt, ich bin auch im Wettbewerb mit verschiedenen anderen Leuten, die gute Ideen haben. Aber ich habe ein viel, viel größeres Angebot. Ne? Venture Capital ist in aller Munde, das gab es damals gar nicht. Business Angels, den Ausdruck gab es gar nicht vor 18 Jahren. Ne? Es gibt eine Vielzahl an technologischen Möglichkeiten, die man hat.
Es scheint auch so zu sein, dass, ich finde, es fühlt sich so an, als wären wir wieder an so einem Punkt in der Internetgeschichte, wo wir kurz davor stehen, wieder ein neues Level zu erreichen. Was du gerade sagst, Blockchain und AI als die großen Themen, da scheinen wir gerade so am Anfang zu sein, an einer neuen Epoche. Und dadurch wahrscheinlich eine sehr gute Zeit, um zu gründen.
Definitiv. Also wir leben in einer wahnsinnig spannenden Zeit. Also diese Zeit, sage ich mal, von den 80ern wahrscheinlich bis 2050 oder bis 2030, so diese Epoche, würde ich mal sagen, die wird lange, lange, lange Jahre in den Geschichtsbüchern stehen als die Veränderung von der Industriegesellschaft zur Informationsgesellschaft. Also wir leben in einer super spannenden Zeit. Und in solchen spannenden Zeiten der kompletten gesellschaftlichen Umwälzung ergeben sich nicht nur Risiken, die natürlich auch da sind, sondern unglaubliches Maß an Chancen. Das letzte Mal, und davon zehrt die deutsche Wirtschaft noch immer, als wir einen solchen Umbruch hatten, das war die vorletzte Jahrhundertwende, also vom 19. bis zum 20. Jahrhundert. Und aus dieser Veränderung, die dort entstehen, stammt der gesamte Wohlstand von Deutschland. Ne? Die Maschinenbauer, Autobauer, alles, was es an Wohlstand gibt in Deutschland, ist Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts mehr oder weniger entstanden. Zumindest die Basis dafür. Ne? Und das war eine Zeitenwende. Ne? Und die hatte auch große...
Das ist rückblickend ja mal ganz spannend. Das ist ja mal rückblickend ganz spannend zu betrachten, weil Dinge dann ja eingetreten sind. Und wir wissen, wie die Geschichte gelaufen ist. Wir wissen, welche Ideen und Technologien sich durchgesetzt haben, weitergeführt wurden und so. Aber die Leute, die damals gelebt haben, denen ging es wahrscheinlich so ähnlich wie uns, die philosophiert haben, was ist das große neue Thema? Ja. Was wird sein? Und alle stürzen sich auf irgendwas. Vieles verschwindet wieder. Dieser ganze retrofuturistische, ästhetische Ansatz oder so von irgendwelchen sich ausgemalten Zukunftsszenarien oder so, die natürlich in der Form nicht eingetreten sind, aber in anderer Form noch viel mehr als jemals gedacht. Und ja, und so ähnlich würde es sich jetzt gerade auch an, nur dass wir nicht eine Eisenbahn bauen, sondern die Blockchain.
Genau so ist es.
Ja. Aber wir sind ja jetzt zu Beginn eines neuen Jahres. Insofern würde mich nochmal interessieren, als letzte Frage, Rückblick ins Jahr 2019, ich meine, wir haben jetzt auch... Rückblick ins Jahr 2019, nein, Ausblick ins
Ausblick
Jahr
in
2019.
Ja, genau.
Um nicht zurückzublicken, was gibt es irgendwas, was dich umtreibt, was du schon verraten kannst, was Neues ist, was ihr in 2019 umsetzen werdet, wo ihr euer Produkt weiterentwickelt werden, euer Unternehmen weiterentwickelt?
Also abgesehen davon, dass wir wiederum in einer Phase sind, organisatorischen Phase, in der wir unsere Organisationsform wieder etwas ändern, das ist wieder diese Schwelle mit 150 Leuten, wo du die dritte Ebene einbauen musst und du jetzt ein skalierbares Managementsystem etablieren musst, das ist eine interne Herausforderung. Nach außen hin werden wir massiv an unserer App arbeiten. Ich bin fest davon überzeugt, dass auch Machine Learning Algorithmen und in eine gewisse Form von künstlicher Intelligenz unseren Kunden es erleichtern muss, Fotobücher oder andere Fotoprodukte zu erstellen.
Durch automatische Auswahl zum Beispiel oder so.
Der erste Punkt, das werden wir schon relativ früh im Jahr sehen, ich sag mal im ersten Quartal, werden wir in unserer Pixum-App eine sehr, sehr gute Event-Erkennung feststellen. Das heißt, du rufst die App auf und da gibt es einen Bereich, der heißt Magic Books. Den gibt es auch heute schon. Der ist nur noch nicht so gut, wie ich ihn gerne haben möchte. Und in diesen Magic Books werden wir sehr, sehr gut erkennen, was sind die wichtigen Events, die es gab. Und das kann man, ohne dass wir diese Daten bei uns brauchen, sondern die bleiben auf dem Handy, also DSGVO-mäßig mit Datenschutz und so weiter, fantastisch so abgewickelt, dass die Daten nur auf dem Handy abgearbeitet werden. Wir brauchen die gar nicht, aber die geben dem Kunden die Hilfestellung zu sagen, da gab es ein Event und das können wir durch Machine Learning Algorithmen relativ gut erkennen. Wir wissen in der Regel, wo der Kunde wohnt, wenn er uns das gesagt hat. Oder wir können es auch an den Bildern erkennen, weil eine Vielzahl von Fotos über einen sehr langen Zeitraum ergibt häufig den Heimatstandort. Und wenn ich dann sehe, dass es eine Entfernung zum Heimatstandort gibt und eine Menge von Fotos, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es ein wichtiges Event war. Und wichtige Events werden gerne in Fotobücher gebracht. Das wird der erste Schritt sein, wie gesagt, Q1. Der zweite Schritt wird sein, bei den Fotos, gute Fotos von weniger guten Fotos zu unterscheiden. Also da wird der erste Schritt sein, wir nennen das Crap-Fotos. Also jeder kennt das von seiner Fotodatenbank, die ganzen Bilder und Screenshots, die man gemacht hat, oder der Preis, das Preisschild in der Stadt oder so etwas. Das hat ja nichts im Fotobuch zu suchen. Das sind die ganzen Crap-Fotos, die muss man erstmal aussortieren. Die machen keinen Sinn, dass ich einen Fotobuchvorschlag mache, wo das Foto von dem WLAN-Zugang vom Hotel drin ist. Ne? Das ist das eine. Das zweite ist dann, da wird es schon schwieriger, zu erkennen, was ist ein gutes, ein objektiv gutes Foto und was ist ein weniger gutes Foto. Da gibt es einfache Algorithmen und etwas schwierigere Algorithmen. Das dritte wird sein, zu lernen, welche Personen auf den Fotos sind für den Fotobuchersteller wichtig. Das können wir auch lernen, ne? Indem der Kunde selber seine Fotos dort reinzieht und dann sagen wir, guck mal, der zieht immer die Fotos mit den und den Gesichtern rein. Und dann können wir Vorschläge machen. Ne? Das sind ganz interessante Themen, die wir erarbeiten. Nochmal, das ist uns total wichtig, weil wir hier über so intime Daten sprechen, wie die Fotos, die man auf seinem Gerät hat, dass wir diese Daten nicht sehen. Also diese Daten und diese Verarbeitung dieser Intelligenz passiert ausschließlich auf dem lokalen Handy. Das finden wir im Gegensatz zu Lösungen, die Google oder andere anbieten, wo ich die Fotos erstmal alle hochladen muss und Google dann über mich lernt und diese Informationen auch weiter nutzt, um zum Beispiel getargetete Werbung zu machen und so weiter. Das unterscheidet uns komplett davon, weil wir keinerlei Interesse haben an einem Persönlichkeitsprofil. Wir wollen nur gute Produkte machen für den Kunden. Ne?
Also wir wollen nur gute Fotobücher
machen. Genau, wir wollen nur gute Fotobücher machen und wir wollen keine Werbung machen mit den Informationen, was jemand mag oder nicht mag. Ne? Das unterscheidet uns sehr stark von denen. Ja.
Beantwortet diese Fotobücher Frage. Und diese Fotobücher macht ihr seit 18 Jahren auf verschiedenste Arten und Weisen, wie es die Zeit gerade zulässt und erfordert. Und damit scheint mir, ist die einzige Konstante bei Pixum die Veränderung, die Anpassung an die gegenwärtigen Technologien und so. Deswegen, ne, Machine Learning, AI fließt jetzt bei euch mit ein.
Ja.
Das sind doch, glaube ich, ganz gute Aussichten für die nächsten 18 Jahre.
Ja.
Und ich glaube, damit kommen wir auch so langsam zum Abschluss des Gespräches. Vielen Dank dir, lieber Daniel. Es war alles sehr, sehr interessant, mal so Einblicke zu bekommen, ins ganz konkrete Business von euch, aber auch in die Unternehmenskultur, in deine Vision und so weiter.
Gerne.
Wirklich sehr spannend. Können wir uns nach der langen Weihnachtszeit und dem Neujahrshangover mit ins neue Jahr nehmen? Und Janina, ich würde dir die letzten Worte heute überlassen, da du schon so lange nicht mehr unseren Zuhörern Tschüss sagen konntest.
Ich würde sagen, ich überlege mir jetzt mal, was ich in mein Fotobuch rückblickend vom Jahr 2018 reinpacke, um das letzte Jahr nochmal zu archivieren und dann voll in das neue Jahr zu starten.
Sehr schöne Idee. Freuen wir uns.
Und ich finde, ihr könntet das auch machen.
Das machen wir alle. Alles klar. Dann vielen Dank, Janina. Vielen Dank, lieber Daniel. Und vielen Dank, liebe Zuhörer, dass ihr einmal mehr eingeschaltet habt in unseren süßen kleinen Podcast namens Treibstoff. Bleibt uns gewogen. Schaltet in ungefähr 2 Wochen wieder ein mit einem neuen spannenden Thema aus PR, Marketing, Medien.